die Kinder, was eigentlich in uns ist. Und obwohl wir Schwächen haben, sehen die Kinder immer, wir wussten immer, was unsere Eltern glauben, das ist echt. Und wir haben gesehen, wie sie gebetet haben, wie sie Gebetserhörungen bekommen haben und wie Gott gewirkt hat. Und das, in dieser Atmosphäre sind wir groß geworden. Meine Mama war eine Gebetskämpferin. Oft haben wir sie gehört, wie sie nachts im Wohnzimmer betet, und sie hatte für jeden Einzelnen gebetet, so 2 Uhr morgens. Sie hat uns aufgeweckt und ich dachte als kleiner Junge, ich werde genauso lange beten wie die Mama. Und habe dann neben ihr hingekniet und habe gesagt, ich werde nicht aufhören, bis Mama aufhört. Und ich habe es nie geschafft. Sie hat immer gebetet, bis ich eingeschlafen bin. Dann hat sie gesagt, geh wieder ins Bett. Aber das, in dieser Atmosphäre sind wir groß geworden. Und ich bin so dankbar, dass ich das echte Evangelium erleben durfte als kleiner Junge und gehört habe, wie meine Mama betet, wie der Papa wirklich Gott so nachfolgt von ganzem Herzen. Mein Papa hat so ein Herz gehabt für verlorene Völker. Völker, wo das Evangelium nicht hatten, gar kein Evangelium. Kein Null Gemeinden. Da hat mein Vater ein besonderes Herz für gehabt. Und oft ist er dahin gegangen, wo keine anderen Missionare hingehen. Und hat immer wieder neue Werke angefangen. Und heute sind zum Beispiel in Turkana da, wo es eigentlich verboten war. Die dürfen keine Schulen haben, keine Krankenhäuser. Die dürfen nichts haben, weil sie die Leute studieren wollten. Sie wollten sie so lassen, wie sie immer waren. Und dadurch bekamen sie nichts. Und in 1973 hat dann Jomo Kenyatta ein Edikt gemacht, hat gesagt, ab jetzt ist Turkana offen. Wir möchten, dass sie auch Krankenhäuser, Schulen, Kirchen bekommen. Und da ist mein Papa dann sofort reingegangen. Und diese Turkanas senden jetzt ihre eigenen Missionare in den Südsudan hinein. Und du siehst einfach, wie die frohe Botschaft weitergeht. Wir haben ja eine lebendige Hoffnung. Aber bevor ich so richtig reinkomme ins Predigen, das war nur das Intro, also möchte ich ein paar Bekanntmachungen machen. Sorry, aber wir haben hinten einen Tisch auf und da ist unter anderem, meine Tochter Melody hat ein Buch geschrieben. Melody, steh auf. Das ist die Melody. Wir haben ja 3 Mädels. Melody, Melissa und Michaela, wir sind so dankbar. Alle lieben Jesus. Ich bin so dankbar für Simone. Ich habe sie schon über 3 Kontinente gezerrt. Sie ist immer mitgegangen. Und ich bin so dankbar. Der Herr hat mir so eine tolle Frau gegeben, die auch da war, als ich immer weg war. Ich war oft weg bei Evangelisationen. Und sie hat einfach die Familie Stabilität gegeben. Sie ist Schwabe aus Freudenstadt ist so eine tolle Frau und ich bin so dankbar für Simone. Aber Melody hat ein Buch geschrieben und das kam aus einer Situation. Sie war 2 Jahre sehr krank und hatte ständig Schmerzen irgendwo in ihrem Körper. Es war wahrscheinlich so eine Autoimmunkrankheit und es wurde immer schlimmer. Manchmal hat's am Herz weh getan, manchmal hat's im Bauch weh getan, manchmal in die Gelenke, überall. Und sie wurde immer schwächer und es kam sogar so, dass wir sie zur Notaufnahme nehmen mussten, weil sie einmal wirklich in Brust so Schmerzen gehabt hat und wir wussten nicht, ist es das Herz, was ist los? Wir hatten viel Not und es war eigentlich so, unfassbar, weil auf die eine Seite, wir predigen, wir erleben überall Heilungswunder, wie Menschen von Krebs geheilt werden, wie Menschen gewaltige Wunder haben, wo Leute getragen werden zu Evangelisationen auf Tragen und sie dann wieder nach Hause gehen, völlig geheilt. weil Gott einfach eingreift. Und doch war Melody so angegriffen. Und das ging so 2 Jahre. Und es war manchmal schmerzhaft zu sehen, weil sie konnte nicht einmal im Lobpreis ein Lied dastehen, weil sie musste hinsetzen, weil sie so schwach war. Und dann kam eine Zeit, sie begann Gott zu suchen. Sie sagte, Gott, du bist der gleiche Gott, der Wunder tut in Afrika, überall, wo wir es erleben. Du kannst auch mich heilen. Und sie begann dann im Wort zu studieren. Was sagt das Wort Gottes über Heilung? Und hat viele Predigten dann auch angehört. Glaubensstärkende Botschaften. Und das hat sie dann zu einem Punkt gebracht, wo sie dann an einem Tag hat sie dann für sich selber gebetet, hat Hände aufgelegt, hat gesagt, Herr, du bist mein Heiler. Und ich nehme jetzt Heilung an in Jesu Namen. Und ab diesem Zeitpunkt war sie völlig geheilt. Sie musste eine Brille tragen, weil ihre Augen waren auch angegriffen. Sie sah immer schlechter. Und dann hat sie gebetet und sie konnte die Brille zur Seite geben, weil ihre Augen völlig geheilt waren auch. Und nach einer Zeit hat der Herr dann auf ihr Herzen geklopft und hat sie dann diesen Auftrag gegeben, dieses Buch zu schreiben. Und dieses Buch ist ganz praktisch, wie sie geheilt wurde und die Schritte, was sie gelernt hat im Wort Gottes, was sie wirklich den Durchbruch gegeben hat. Und sie sagt so schön immer, ich möchte nicht, dass du warten musst, ein halbes Jahr suchen musst, bis du die Antworten bekommst. Und so hat sie dieses Buch geschrieben. Dieses Buch ist jetzt, das ist das englische Exemplar, aber das deutsche kommt in ein paar Wochen raus. Ich denke, so 4 bis 6 Wochen dauert es noch. Und wenn du dieses Buch haben willst, schicken wir es gerne zu. Wir haben da draußen einen Stand und da könnt ihr das vorbestellen. Wenn ihr etwas dafür geben wollt, ist auch eine Kasse da draußen, aber ihr müsst nichts geben. Wir möchten ein Segen sein. Also wenn du dieses Buch haben willst, dann kannst du es vorbestellen nach dem Gottesdienst. Wir haben da auch Taschen und ich glaube ein T-Shirt noch oder keine T-Shirts. Die sind alle weg. Sorry. Wir möchten einfach ein Segen sein. Also das ist nachher erhältlich. Ich gebe dir das. Halleluja. Aber wir dienen ja den lebendigen Gott. Wir dienen ihn von Herzen. Und bevor ich so richtig weitermache, können wir das Video kurz anschauen. Halleluja.
To know you and to make you known, this is the anthem of our souls. Send us out, we will go anywhere you lead us, Lord. Driven by love to all harbor, we'll carry your name to the ends of the earth. We'll carry your love and shine with your light till the whole world knows you and lifts you high. To a broken world around us, let us be
soul from the inside.
Preist dem Herrn. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Halleluja. Wir haben vor 2 Jahren unser 20-jähriges Jubiläum gehabt. Und da hatten wir so knapp nicht einmal 500.000 Entscheidungen für Jesus. Und als wir, da schauten wir zurück auf 20 Jahre. Und als ich da im Gebet war, auf einmal merkte ich, wie der Heilige Geist mich fragt: Meinst du nicht, dass ich in den nächsten 2 Jahren euch das Gleiche geben kann wie in den letzten 20 Jahren? Und ich sagte, ja, ich glaube das. Und das hat uns dann angespornt, wirklich ein neues Ziel zu setzen. Ziele sind wunderbar im Reich Gottes. Halleluja. Und wir haben dann ein Ziel gesetzt bis Ende 2020, dass wir 1 Million erreichen von Menschen, die das Sündergebet mitgebetet haben in unsere Gottesdienste. Und wir haben dann wirklich Gas gegeben, haben statt 6 Evangelisationen pro Jahr, haben wir es raufgeschraubt auf 10, 11, 12. Und letztes Jahr, 2020, hatten wir eigentlich 12 Evangelisationen geplant und haben 3 gemacht. Und dann kam Corona, Lockdown, alles war zu, Äthiopien war zu, wir konnten nichts mehr machen. Und es schien, als ob dieses, was der Herr in unserem Herz gelegt hatte, nicht in Erfüllung gehen würde. Und wir haben dann 5 oder 6, ich glaube 7 Monate sogar, waren wir einfach in USA und haben da unser TV-Arbeit aufgebaut. Und das war schon so schön, weil wir dürfen jetzt wirklich über viele Kontinente hinweg predigen. Wir haben zum Beispiel Nordafrika, ist in unsere Ausstrahlungen von Marokko bis in den Pakistan zu bekommen über Satellitenfernsehen. Und ich liebe Satellitenfernsehen, weil die können dich nicht ausschalten. Weißt du, Internet kann man ausschalten, aber Satellitenfernsehen kann keine Regierung ausschalten. Die sind einfach da. Und da kann man die frohe Botschaft auch in völlig verbotene Zonen hineinbringen. Und ich liebe das. Wir müssen diese Generation erreichen mit dem Evangelium. Menschen müssen erreicht werden. Auch die, wo es verboten ist. Wir müssen diese Menschen erreichen. Die frohe Botschaft. Sie gehen ohne Jesus in die Hölle. Weißt du, es ist egal, auch viele Leute sagen, aber was ist mit dem unschuldigen Mensch in den Jemen, der nie was jemanden was getan hat? Kommt er in die Hölle? Die Antwort ist ja, wenn es eine unschuldige Person gibt in Jemen, kommt er in den Himmel. Aber die Bibel sagt, keiner ist gerecht vor Gott. Alle sind Sünder. Wir sind alle Sünder vor dem Herrn. Und das heißt, dass diese Leute nicht in den Himmel kommen. Wir haben einen Auftrag, diese Menschen die frohe Botschaft Jesu zu bringen. Und deshalb nehmen wir das sehr ernst. Wir geben alles, was wir können, um Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Deshalb machen wir auch diese TV-Arbeit. Wir sind gerade dran, auf einen neuen Sender zu kommen. Wenn das wirklich klappt, werden wir wahrscheinlich auf 13 neuen Satelliten kommen, direkt über den Nahen Osten, also quasi über die ganze muslimische Welt, und dürfen da dann die frohe Botschaft jede Woche predigen. Und ich freue mich darauf. Ich bereite mich vor. Ich möchte mein Bestes geben, weil ich möchte möchte Menschen erreichen mit dem Evangelium. Eines Tages mal in den Himmel kommen. Und einer kommt zu uns und sagt, weil du gepredigt hast, weil es im Fernsehen war, habe ich mich bekehrt zu Jesus. Und weißt du, ich bin so dankbar für jeder, der zu Jesus kommt. Und wie gesagt, letztes Jahr schien es, als ob nichts mehr geht. Aber dann im Oktober hat unser Koordinator mich dann angemessaged, hat gesagt, Chris, es ist wieder offen, komm, wir müssen Evangelisationen machen. Und so haben wir im Ende letztes Jahr, vom Oktober bis Dezember, 4 Evangelisationen mehr gemacht. Eigentlich wollten wir 12 im Jahr, wir hatten nur 7. Und ich dachte, oh Herr, ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Aber im letzten Gottesdienst, hat der Herr es uns geschenkt, dass wir gerade über 1 Million Entscheidungen für Jesus gekommen sind. Wir hatten sogar 1500 extra drauf. Halleluja! Wenn der Herr etwas gibt, er hält sein Wort. Wir können uns auf Gottes Wort stützen. Er macht es. Seine Verheißungen gehen in Erfüllung, wenn wir dran glauben, wenn wir festhalten. Halleluja! Und wir dienen den lebendigen Gott. Der Gott, der das Unmögliche möglich macht. Und er ist der Gott, der uns Mut gibt, damit wir nicht Angst haben, damit wir gehen können und Menschen erreichen können mit dieser frohen Botschaft Jesu Christi. Es ist die Hoffnung für diese Welt. Ohne diese Hoffnung geht diese Welt verloren. Und ich bin so dankbar, so, so dankbar, dass ich diesen lebendigen Gott dienen darf und die Energie meines Lebens investieren darf, damit Menschen mitgenommen werden in den Himmel. Halleluja. Wie Reinhard Bonnke immer so schön gesagt hat, wir plündern die Hölle und wir bevölkern den Himmel. Und das ist eigentlich der Auftrag, den wir nachgehen dürfen. Und wir sind so dankbar für jeden, der uns auch dabei unter die Ärmel greift, und sind dankbar auch für Mark und Karin. Die sind immer wieder so eine Ermutigung und ich bin so dankbar, dass der Herr mir Brüder und meine Schwester geschenkt hat, die wirklich Jesus lieben. Alle. Alle meine Brüder lieben Jesus, und wir haben einfach etwas ganz Großes Gemeinsames. Aber Gott möchte Großartiges tun in unserer Zeit. Und was mich betrübt, und ich möchte heute ganz offen sein, ist, dass in vielen Gemeinden das Gebet seine Stellung wert verloren hat. Und ich sehe einfach auch die Folgen von dem, dass Menschen, Christen, möchten nicht mehr beten. Ich weiß noch, ich bin aufgewachsen, ich habe das so beobachtet, als ich von Afrika immer wieder zurückkam. In den 50er Jahren, da habe ich noch nicht gelebt, also ich bin 66 geboren, immer noch ein sehr junger Mann, Halleluja. In den 50er Jahren war es so ein richtiger Aufbruch, richtige Erweckung. Da kamen neue Gemeinden überall rauf, und es war so ein Gebetswunsch da von Geschwistern. Die haben sich in ihre Häuser getroffen. Nicht nur die Gemeindegebetsstunde war genug, sie wollten noch beten bei ihnen zu Hause. Und sie haben manchmal Gebetsnächte gehabt, wo sie einfach durchgebetet haben. War hungrige Geschwister. Und das war wunderbar. Ich weiß noch, in den 80er Jahren, als wir von Afrika zurückkamen, in den Pfingstgemeinden gab es noch Gebetsstunden, da kam 90% von der Gemeinde. Mitte in der Woche, so am Dienstagabend oder Mittwochabend, die kamen zum Gebet, und es war ein Leben da. Die Leute haben geopfert, um da zu sein, weil sie beten wollten, sie wollten in Gottes Gegenwart sein. Aber dann kamen die 90er Jahre, und diese Gebetsstunden, man sah es in der ganzen Pfingstbewegungen, wie auf einmal das einfach zurückgeht. Und auf einmal haben sie einmal in der Woche Gebetsstunden gehabt, und da waren vielleicht 10 Leute noch da, die gekommen sind. Und heute ist es so, dass die viele Gemeinden haben zurückgeschraubt, wenn sie eine Gebetsstunde im Monat haben, dann ist es super. Und wenn da fünf Leute kommen, dann ist das normal. Leute haben ihr Appetit für das Gebet verloren. Und ich bin überzeugt, der Feind hat etwas weggeraubt von der Gemeinde Jesu, was wir dringend brauchen. Weil wenn wir beten, das ist eigentlich unser Anschluss an die Kraft Gottes. Das Gebet verändert Dinge. Es ist eine Macht im Gebet. Deshalb versucht der Feind, uns das wegzunehmen. Und ich möchte einfach heute über das Gebet sprechen. Ich habe nicht so arg viel Zeit, aber ich möchte einfach ein paar Kerne geben. Als ich Pastor war in einer Gemeinde in Österreich, das war vor 20 Jahren, so 24 Jahre her, ich war 3 Jahre Pastor und habe dann erkannt, ich bin kein Pastor, ich bin eigentlich Evangelist. Und habe dann da die pastorale Dienst gelassen und bin dann als Evangelist in den Dienst gegangen. Aber als ich Pastor war, hatten wir eine Frau in unserer Gemeinde. Sie war aus Holland. Sie war in einem Altersheim direkt connected, das war direkt am Nebengebäude von unserer Gemeinde. Und sie kam fast in jeden Gottesdienst. Aber sie war 5 Jahre schwer depressiv und sehr schwer depressiv. Hat alle mögliche Arznei bekommen und was auch immer. Und ich weiß noch, sie ist mir immer wieder aufgefallen, weil bei fast jedem Aufruf, wo ich gemacht habe, ist sie nach vorne gekommen. Und sie hat immer geweint, richtig geweint. Und als ich für sie betete, hat sie oft zu mir gesagt, Chris, ich bin verloren, es gibt keine Gnade für mich mehr. Ich weiß, ich bin gekommen, aber ich weiß, dass es keine Gnade für mich gibt. Und hat geweint. Und ich habe zu ihr gesagt, Friedi, du bist gekommen, der Heilige Geist ist noch am Wirken bei dir. Das heißt, du hast die Chance für Gnade. Ich wollte es ihr immer sagen, aber irgendwie, es ging ihr nicht in den Kopf. Und das ging eine ganze Zeit. Und im 3. Jahr, als ich da noch da war in dieser Gemeinde, begann der Herr einen Aufbruch zu schenken. Wir hatten so gesegnete Gottesdienste. Wow, Leute sind von weit her gefahren, um einfach dabei zu sein, weil der Heilige Geist so am Wirken war. Wir hatten so Hunger, die ganze Leitung von der Gemeinde hatte richtig Hunger nach Erweckung. Und wir haben wirklich Erweckliches erlebt, auch ganz ausgezeichnete Wunder, wie der Herr gewirkt hat. Unter anderem war diese Frau, Friedi, sie war an einem Tag mit einer Schwester zusammen und diese Schwester hat für sie gebetet in diese Erweckungszeit. Und die Kraft Gottes kam über Friedi. Und in einer Sekunde war sie völlig geheilt. Es war weg. Und sie ging von die depressivste Frau der Gemeinde zu die fröhlichste Frau der Gemeinde. Und es war nicht zu fassen. Sie war so glücklich, so fröhlich. Und wir haben es genossen. Diese Frau war ein Sonnenschein in der Gemeinde. Und sie durfte noch 3 Jahre leben. Und dann durfte sie heimgehen zu Jesus. Aber diese letzten 3 Jahre waren wunderbare Jahre für Friedi. Aber der Durchbruch kam durch Gebet. Unser Gott ist der Gott, der Wunder tut. Und er tut es gerne. Weißt du, Leute, die verzweifelt sind, die keine Hoffnung sehen, der Herr ist der Herr, der Hoffnung schenkt. Und ich möchte heute einfach einen Text lesen von 1. Samuel, Kapitel 1, beginnend bei Vers 9. 1. Samuel, Kapitel 1, und wir beginnen bei Vers 9. Und hier handelt es über die Frau Hannah. Hannah konnte keine Kinder bekommen. Und sie ging jedes Jahr mit ihrem Mann Elkanah nach Shiloh, da um Gott anzubeten, um Opfer zu bringen. Und das haben sie jedes Jahr gemacht. Und Elkanah hatte 2 Frauen. ich glaube Pinhas oder so, hieß die eine Frau und Hannah. Und die Penny, ich sage einfach Penny, Pinhas, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, ich sage einfach Penny. Penny hat die Hannah immer, in Österreichisch sagt man sikiert, also immer wieder provoziert, immer sie wirklich unter Druck gestellt, weil sie keine Kinder hatte. Und die andere, sie hatte mehrere Kinder. Und die Hannah, jedes Mal, wenn sie kam, es sollte ein Feier sein, eine Zeit, eine schöne Zeit, gemeinsame Zeit als Familie. Und jedes Mal war es eine Plage für die Hannah. Und das passierte Jahr für Jahr. Sie konnte keine Kinder bekommen. Und in dieser Kultur war das eine ganz große Not. Sie wollte Kinder und konnte sie nicht haben. Und jedes Jahr hatte sie das gleiche Problem. Und weißt du, manche Christen gehen Jahr für Jahr mit den gleichen Problemen um und bekommen keinen Durchbruch. Und oft ist hängt es an irgendetwas. Simone hat gerade diese Woche, vor zwei Tagen, mit jemandem gebetet. Und auf einmal sprach der Herr zu dieser Frau und sagte, du wirst nicht geheilt, weil du eine Bitterkeit gegen deinen Mann hast. Du musst deinen Mann erst vergeben. Und dann hat sie ihr Mann vergeben und direkt in diesem Moment bekam sie ihre Heilung. Und ich glaube Autoimmunkrankheit oder irgend sowas, ne? Aber es war einfach mächtig, weißt du. Aber oft ist irgendein Knackpunkt da, was uns zurückhält von dieses Wunder, was wir vom Herrn verlangen. Und bei Hannah war es sicher auch sowas. Aber ich möchte jetzt dieses Text kurz durchlesen. In Vers 9, 1. Samuel, Kapitel 1, Vers 9, sagt es, eines Tages, als Hannah wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum. Dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Gebetszeit gehabt hast, wo du nur noch weinen kannst. Ich habe schon solche Gebetszeiten schon gehabt, wo ich nur noch vor dem Herrn weinen konnte. Ich konnte nicht viel mehr sagen. Ihr unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn, allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll er dir Herr gehören. Als Zeichen dafür werde ich ihn nie die Haare schneiden. Hannah betete sehr lange, das fiel Eli auf und er beobachtete sie. Ihre Lippen bewegten sich, die Worte aber waren nicht zu hören, weil Hannah leise betete. Eli hielt sie für betrunken und fuhr sie an. Wie lange willst du eigentlich noch betrunken hier herumlungern? Geh und schlaf erstmal deinen Rausch aus. Aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, widersprach Hannah. Ich bin nur sehr, sehr traurig. Ich habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Wirklich, ich habe nur aus lauter Verzweiflung so lange gebetet. Da antwortete Eli, geh getrost in Frieden nach Hause, denn Gott, der Gott Israels wird dir geben, worum du gebetet hast. Hannah verabschiedete sich und sagte, behalte mich in gute Erinnerung. Erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen und man sah ihr an, wie glücklich sie war. Sie hatte noch kein Baby, aber sie hatte den Durchbruch im Gebet bekommen. Und das ist wirklich wunderbar. Weißt du, manchmal gibt der Herr uns einen Durchbruch. Wenn der Herr uns einen Durchbruch gibt im Glauben, dann sehen wir Dinge, bevor sie überhaupt kommen. Wir sehen die Wunder, bevor sie überhaupt da sind. Und der Glaube ist eigentlich so, der Glaube ist, viele Leute sagen, wenn ich geheilt werde, dann glaube ich, dass Gott heilt. Das ist nicht Glaube. Glaube ist, wenn wir es annehmen und glauben, bevor wir Heilung erleben. Wenn wir es nehmen vor dem Herrn, als die Kinder Israels um Jericho herumgezogen sind, haben sie nicht erstmal geschaut, als die Wände von Jericho runtergefallen sind, dann haben sie geschrien, ja, nein. Sie haben erstmal geschrien im Glauben und dann kamen die Mauern runter. Amen. Das ist echter Glaube. Wenn wir Gott beim Wort nehmen, sein Wort beim annehmen und die Verheißungen für uns nehmen. Viele Leute behandeln das Wort Gottes, als sei es eine Ermutigungskärtchen, als irgendetwas Schönes, eine schöne Schrift. Und weißt du, wenn du so behandelst, wirst du nie ein Wunder erleben. Es ist nicht einfach eine ermutigende, schöne Schrift für uns, um uns zu, ein bisschen ein gutes Gefühl zu geben jeden Tag. Nein, es ist Gottes Wort und die Verheißungen Gottes, die funktionieren. Ich habe es erprobt und ich habe es gesehen. Gottes Wort, man kann sich auf Gott verlassen, weil er steht zu seinem Wort. Und das ist so wunderbar, wenn wir das erkennen. Die Hanna hat das erkannt, als Eli sagte, du wirst bekommen, wofür du gebetet hast, hat sie es im Glauben angenommen, hat gesagt, super. Sie ist zurückgegangen und war glücklich, fröhlich, weil sie wusste, es wird passieren. Halleluja. Das ist wirklich, wie der Herr wirkt. Aber Hanna war in eine große Not, aber der Herr hat sie erhört. Ich möchte einfach hier zu dem Punkt kommen. Weißt du, Gott möchte in unserem Leben wirken. Er möchte große Dinge tun. Das Schöne bei Hanna war, dass Gott ihr, als er ihr Mutterleib aufgemacht hat, hat er sie so gesegnet, er hat sie Überfluss gegeben. Weißt du, unser Gott ist ein Gott der Überfluss. Er gibt mehr als genug. Ich habe das schon so oft erlebt, wie Gott einfach so ein wunderbarer Gott ist. Wenn man nur den Regen anschaut, ich meine, hier in Deutschland regnet es sehr wenig, aber sehr lange. Bei uns in Florida, da kommt der ganze Regen, was hier in 2-3 Wochen regnet, kommt in eine halbe Stunde runter. Und da siehst du, da wird die Straße ein Fluss. Und da musst du manchmal sehr vorsichtig fahren, dass es dein Motor nicht aus, dass der nicht ausgeht, weil Wasser steht überall. Wenn ich diese Dinge sehe, wie der Regen kommt oder wie der Schnee kommt und wie Gott seine Natur versorgt, denke ich immer, Herr, du gibst den Überfluss. Manchmal mehr, als wir jemals gedacht haben, mehr als nötig. Aber es kommt einfach. Unser Gott ist so. Und als Gott Mutterleib geöffnet hat, dann ist es so, Hanna hat dann 3 Söhne und 2 Töchter dazu bekommen. Weißt du? Und es ist nicht bei dem einen geblieben. Sie hat für einen gebetet, aber sie bekam 6 Kinder. Und Gott wird so, weißt du? Er weiß, er ist ein guter Gott, der gute Pläne hat. Und dieser Gott dürfen wir dienen. Gott hat ihr Gebet erhört. Und weißt du, wenn du siehst, wie sie gebetet hat. Sie hat gebetet für einen Sohn. Und ich glaube, der Schlüssel für ihr Durchbruch war dieser. Sie betete für einen Sohn, für ein Kind. Und sie sagte, Gott, wenn du mir das gibst, werde ich es dir zurückgeben. Stell dir vor, das, was du am meisten willst im Leben, das größte Wunsch deines Lebens, und du sagst, Herr, wenn du es mir gibst, dann gebe ich es her. Das war eigentlich, was sie gesagt hat. Und weißt du, dieser eine Punkt, weil sie nicht selbstsüchtig war, sie hat gesagt, Gott, der Sohn, den du mir gibst, gebe ich dir zurück. Er wird dir dienen. Und Gott hat ihr Gebet erhört. Und Samuel wurde geboren. Und sie hat genau das gemacht, was sie gesagt hat. Samuel kam in den Tempel und er wurde da großgezogen, wahrscheinlich als sechsjähriger Junge. Das war schwierig für diese Frau, Hannah, ihr Sohn loszulassen. Aber sie hat ihn Gott geweiht. Und Gott hat das gesegnet. Und weißt du, wenn du das anschaust und siehst, was für ein Einfluss diese Entscheidung gemacht hat. Weißt du, du siehst, es war eine schlimme Zeit für Israel. Weil gerade in diese Zeit, das Haus Eli war so sündig geworden. Die Söhne Elis haben Sex gehabt im Tempel mit Frauen. Es war so eine üble, unter die Diener Gottes war das so. Es war so schlimm, Unmoral, Unzucht. Diese Familie war verdorben, könnten wir sagen. Und in dieser Zeit, die Bibel sagt, das Wort Gottes war sehr selten. Man hat fast nichts mehr vom Herrn gehört. Und in diese Zeit ist Samuel geboren. Und die Geschichte ist so, das Haus Elis wurde völlig zerstört. Und als Eli tot war, seine Söhne tot waren, die Frau von eins von seinen Söhnen hat ein Kind bekommen, als sie das hörte, die schlechte Nachrichten. Und als dieses Kind geboren wurde, ist sie gestorben. Aber kurz vor sie gestorben ist, hat sie gesagt, nenn dieses Kind Ichabod. Das heißt, die Herrlichkeit des Herrn ist gewichen, ist nicht mehr da. Mann, was für ein Name für ein Kind. Die Herrlichkeit ist gewichen. Und es war tatsächlich so. Aber Gott gebrauchte diesen jungen Mann, Samuel, um etwas Neues zu starten. Und er begann, durch Samuel zu sprechen. Und wenn du den Dienst Samuel anschaust, es ist so wunderbar, weil Gott gebrauchte Samuel, um David zu salben als König. Durch David kam die Linie, also Jesus Christus kam durch diese Linie von David. Du siehst das, was diese Frau Hannah gebetet hat. Herr, gib mir einen Sohn. Sie wusste gar nicht, was für einen riesen Einfluss das haben wird und was Gott durch das tun wird. Unser Heil ist damit verbunden, was diese Frau gebetet hat an diesem Tag. Weißt du? Und was du tust für Jesus, kann viel mehr Einfluss haben, als du jemals denkst. Gott möchte, thank you, Halleluja. Gott möchte Großes durch unser Leben tun. Und weißt du, wenn ich mein Leben anschaue, ich bin nichts Besonderes. Ich kann oft mich nicht ganz richtig ausdrücken, das habt ihr sicher gemerkt. Ich rede so ein Halbdeutsch hab nicht so sehr große Begabungen. Aber als ich 15 Jahre alt war, habe ich mein Leben Jesus gegeben und habe gesagt, Herr, ich werde dir dienen den Rest meines Lebens. Habe gesagt, Herr, gebrauche du mein Leben. Und wenn ich sehe, wie Gott mein Leben berührt hat und mir Einfluss gegeben hat über eine ganze Nation in Äthiopien, gerade nur in diesem Jahr, was wir für Einfluss bekommen haben, wo der Herr uns gebraucht, ganze Bewegungen zu beeinflussen. Ich stehe da und staune nur, was der Herr tut. Und ich sehe, wie Gott uns ein LKW gegeben hat. Für 150.000 Euro, nagelneu, Mercedes. Und weißt du, und ich sehe, wie Gott gewirkt hat in unser Dienst. Unser Gott ist so gut, weißt du. Und er möchte an uns, durch uns wirken. Aber Gott möchte dich gebrauchen. Weißt du, ich habe von einer Frau gehört, die, sie lebte im 19. Jahrhundert. Das war gerade in der Zeit in China, als eine Riesenverfolgung losging. Und überall in China, das war die Boxer-Rebellion, da wurden Christen abgeschlachtet im ganzen Land. Missionare sind aus China weggerannt, also weggegangen, so schnell wie möglich. Über Nacht, alles stehen gelassen, sind gegangen, haben China verlassen. Tausende von Missionaren. Und es war fast niemand mehr da. Die Gemeinde musste selber durch diese Verfolgungszeit gehen und die Pastoren wurden abgeschlachtet. Wenn du eine Bibel gehabt hast in der Zeit und das in deinem Haus gefunden wurde bei einer Durchsuchung, dann haben sie deine Kinder vor deinen Augen getötet. Es war eine so schlimme Verfolgungszeit. Und die Chinesen, die die Bibeln hatten, haben sie begraben und in den Boden begraben, damit sie nicht gefunden werden können. Und es war so eine starke Zeit der Verfolgung. Aber weißt du, September 1, 1901, ein Jahr später, kam eine junge Frau aus Norwegen in Shanghai an. Sie war Missionarin. Und sie kam an, um eine Missionarin zu sein. Und sie musste ganz heimlich von einem Pastor getroffen werden am Hafen. Und sie gingen so den Hafen entlang und haben miteinander gesprochen, ganz leise. Und der Pastor sagte zu Marie Monson, so hieß diese junge Frau: Marie, geh zurück nach Norwegen. Weißt du nicht, dass du hier sterben kannst? Und Marie hat gleich zurückgeantwortet. Sie hat gesagt: Pastor, ich bin schon in Norwegen gestorben. Ich bin jetzt hier. Weißt du, sie verstand, ich glaube, Philippus 2, Vers, Kolosser 2, Vers 20, wo es sagt: Ich bin mit Jesus gekreuzigt. Ich lebe nicht mehr, sondern Jesus lebt in mir. Halleluja. Und sie ist dann in China geblieben, wo alle abgehauen sind. Ist sie geblieben und hat angefangen zu predigen. Und eine radikale Botschaft. Sie hat Leiter, Pastoren, hat sie animiert, hat gesagt: du lebst in Kompromiss. Du musst ernsthaft Jesus nachfolgen. Und sie hat Salz gestreut, das Salz des Evangeliums. Und die Gemeinde wirklich gestärkt. Und heute, wenn man die Untergrundgemeinde in China befragt, sagen Sie, Marie Monson, diese junge Dame, hat das Fundament gelegt für Erweckung in China. In China sind Millionen und viele, viele Millionen von Christen, die bekehrt wurden. Und sie haben auch jetzt einen Missionsdienst gestartet. Das nennen sie Back to Jerusalem, wo das Evangelium, sie sagen, es ist von Jerusalem hierher gekommen. Wir bringen es wieder zurück nach Jerusalem. Und jedes Land, was dazwischen ist, fast alles unerreichten Völker, möchten sie erreichen. Sie möchten 100.000 Missionare, chinesische Missionare aus dem kommunistischen Land, senden, um diese Menschen zu erreichen. Das ist ihr Ziel und haben schon, ich glaube, sie sind schon über 10.000 Missionare, was sie schon geschickt haben. Gott gebraucht sie, weißt du? Aber dieses Fundament wurde gelegt durch eine Frau, die das Wort Gottes verstanden hat. Sie hat gesagt: Ich lebe nicht für mich selber. Ich bin gestorben. Ich lebe für Jesus Christus. Und sie war bereit, ihr Leben zu geben. Und das hat der Herr gebraucht. Weißt du, Gott sucht solche Menschen in unserer Zeit. Menschen, die bereit sind, alles zu geben. Menschen, die sagen: ich bin nicht geboren, um einfach Sauerstoff zu verbrauchen und Hähnchen und Pommes zu essen und ein schönes Auto zu fahren und ein schönes Haus zu haben. Ich bin geboren, um einen Unterschied zu machen für Jesus Christus. Weißt du, unser Leben ist so kurz und die Ewigkeit ist so groß. Und wir leben, als ob wir immer hier bleiben werden. Unser Leben ist so begrenzt, wir wissen nicht einmal, ob wir morgen aufwachen. Und wir leben hier und sind so selbstsüchtig mit unserem Leben. Gott möchte uns ganz neu die Realität zeigen. Mann, es geht nicht um das hier. Es geht um die Ewigkeit. Und die Leute, die Erweckung erlebt haben, die haben immer ein Auge auf die Ewigkeit gehabt. Immer, es geht um die Ewigkeit. Ewigkeitsfrucht zu haben. Und sie haben immer so gelebt für die Ewigkeit, weil das ist eigentlich, was, um was es geht. Und Gott möchte uns diese Gnade geben, dass wir wirklich einfach sagen, Gott, ich lebe nicht für mich selber. Ich lebe für Jesus Christus. Und ich werde eine Beziehung mit Gott aufbauen. Das Problem von die meisten Christen ist, wenn sie beten, dann möchten sie nur Dinge haben von Gott. Wenn ich ein neues Auto brauche, dann bete ich. Wenn ich eine Frau brauche, dann bete ich. Wenn ich irgendwas brauche, dann bete ich. Aber sonst muss ich ja nicht beten. Und dann erwarten wir, dass Gott alles antwortet. Mann, nicht einmal deine Eltern geben dir alles, was du fragst. Ne? Wenn wir zu Gott kommen, wir brauchen Beziehung zu Gott. Und das verstehen so viele Leute nicht. Wir können nicht einfach beten, um etwas zu bekommen. Wir müssen lernen zu beten, weil wir einfach bei Jesus sein wollen, in seine Gegenwart sein wollen, weil er es uns wert ist, weil wir ihn lieben, weil er uns so teuer ist. Weißt du, dann macht das Gebet Spaß, dann macht es Freude. Es ist immer Arbeit, es ist nie leicht, ins Gebet zu kommen. Aber es macht uns Freude. Wir leben dafür, einfach bei ihm zu sein, weil wir ihn lieben und seine Gegenwart lieben. Und da kommen dann echte Gebetserhörungen. Mann, wir müssen ganz neu lernen zu beten. Und ich bete, dass der Herr einfach das neu schenkt in unserem deutschen Land. Dass die Pfingstgemeinden wieder neu diese Geheimnisse lernen, was es heißt, wirklich in Gottes Gegenwart zu sein und seine Geheimnisse zu kennen und seine Wundertaten zu erleben. Gott möchte diese Generation rütteln mit dem Evangelium. Und ich merke jetzt gerade, ich reise ja sehr viel rum. Ich bin in vielen Gemeinden gewesen, gerade über dieses Wochenende. Das ist meine vierte Mal zu predigen jetzt. Ich habe schon dreimal jetzt am Wochenende gepredigt, in verschiedenen Gemeinden. Und ich sehe die Gemeinden. Ich sage dir, der Herr ist am Wirken. Weißt du? Und gerade diese Sache jetzt mit Corona, so viele Leute haben so viel Angst. Die haben Angst, sie haben Angst vor allen Dingen, vor so vielen Dingen. Und weißt du, wir haben eine Möglichkeit, Menschen mit Hoffnung zu füllen, weil es gibt Hoffnung in Jesus Christus. Halleluja. Und ich merke, wie was aufbricht. Mann, ich war in Gottesdienste, das war knallvoll mit Leuten. In manche Gemeinden, wo ich hingekommen bin, die haben sich verdoppelt. Seit zwei Jahren, wo ich da war, die haben sich verdoppelt. In dieser Zeit, weil einfach Menschen Hoffnung brauchen und sie kommen. Ich finde das so super, dass wir Gottesdienste anbieten, dass Menschen Hoffnung bekommen. Aber wir haben eine Gelegenheit, die dürfen wir nicht verpassen, Geschwister. Wir dürfen nicht selbstsüchtig auf uns selber schauen, auf was meine Meinung ist, was ich denke, was richtig ist oder falsch. Wir müssen schauen auf die Ernte. Was will der Herr tun? Was will er tun in dieser Zeit? Es geht um ihn und nicht um uns. Und wenn wir einfach erkennen, Gott ist am Wirken und ich möchte mit ihm wirken. Weißt du, Gott möchte unser Leben zum Segen setzen. Er möchte dich gebrauchen. Halleluja. Und meine Frage heute Abend an dich ist, bist du bereit, so wie diese junge Frau Marie Monson, zu sagen, Herr, es ist mir, mein Leben und alles, was ich habe, ist mir zweitrangig. Ich bin bereit, alles zu geben. Ich möchte gekreuzigt sein mit Jesus, dass nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Und das Einzige, was wichtig ist das Agenda Gottes. Halleluja. Gott möchte unser Herz berühren heute Abend. Er liebt dich und er braucht dich in diese Generation. Halleluja. So viele Leute sind ohne Hoffnung. Lass uns gemeinsam aufstehen und ins Gebet gehen. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Gegenwart hier. Ich danke dir, Herr, dass du am Wirken bist. Und ich bete, Heiliger Geist, wirke du in unserer Mitte. Herr, wirke du in unserer Mitte. Herr, so viele deine Kinder möchten alles selber bestimmen heute in unserer Zeit. Es ist wie im Garten Eden, wo wir sagen, nicht dein Wille, Gott, sondern mein Wille geschehe. Aber Herr, wir möchten so sein wie du, Jesus. Im Garten Gethsemane, als du gesagt hast, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Vater. Dass zu diesem Punkt kommen und sagen, Herr, ich unterordne mich dir. Du entscheidest über mein Leben. Und Herr, ich bete heute Abend, dass du, Heiliger Geist, einfach in unsere Mitte wirken kannst und das auch tun kannst in uns. Halleluja. Während wir so jetzt im Gebet sind und du da stehst in der Gegenwart Gottes, wenn du da bist heute Abend und du sagst, ich möchte diese Entscheidung machen. Ich möchte alles auf Gottes Opferaltar legen und sagen, Herr, ich gebe dir alles. Ich ordne mich dir unter. Ich möchte nicht, dass mein Wille geschehe, das, was ich will, sondern dass dein Wille geschieht, himmlischer Vater. Ich möchte alles auf Gottes Altar legen und sagen, Herr, ab heute werde ich das tun, was du willst. Und Herr, gebrauche mich. Ich möchte ein gebrauchbares Werkzeug sein für diese Generation. Und ich bete, gebrauche mich, Herr Jesus. Wenn das dein Wunsch ist heute Abend und du sagst, Herr, ich ordne mich dir unter und ich möchte, dass du mich gebrauchst als dein Werkzeug, dann möchte ich einfach bitten, dass du ganz schnell deine Hand hochhältst. Du sagst, ja, Jesus, ja, Halleluja, danke, danke, ja, danke, Halleluja. Ist noch jemand da? Ja, super, super, Halleluja. Ah, ja, Amen, Amen, Amen. Halleluja. Ist noch jemand da? Weißt du, es ist wichtig, dass wir Antwort geben. Halleluja. Und eigentlich sollten wir das jeden Morgen machen, wo wir uns einfach Gott unterordnen und sagen, ja, Jesus, nicht das, was ich will, aber das, was du willst. Halleluja. Halleluja. Wenn du es wirklich aufrichtig vor dem Herrn meinst heute Abend, dann möchte ich einfach bitten, dass du einfach als Zeichen vor Gott hier nach vorne kommst. Ich möchte mit dir beten. Komm einfach. Wenn du deine Hand gehoben hast, komm einfach hier nach vorne. Halleluja. Komm. Praise God. Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn. Praise God. Praise God. Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn. Sieh das an, dass ich legal bin. Halleluja. Amen.